Heute in CT Uplink testen wir das iPad Pro, das Surface Pro und das Surface Book. Und wir reden über eine neulich entflammte Diskussion um Krypto und Verschlüsselung. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir sprechen heute in CT Uplink mal wieder über die CT Nummer 25, die momentan noch am Kiosk ist. Und darüber, da gibt es einen schönen Hands-on-Test vom Surface Pro. Wir sprechen aber auch über ein paar Geräte, die kommen erst so richtig in der nächsten CT, weil wir die ganz frisch reinbekommen haben. Das iPad Pro, das Surface Book und wir sprechen über Verschlüsselung. Das mache ich nicht allein, sondern heute sind mit mir hier
Johannes Maurer aus dem CT-Video-Studio. Ich sitze normalerweise da drüben.
Fabian Tschersche, High Security.
Und Florian Müssig.
Ja, Johannes, eine kleine Premiere. Du bist ja normal immer nur hinter den Kulissen und wir haben uns gedacht, heute ganz spontan, weil wir auch über das iPad Pro reden und du da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Also du bist der einzige Kreative hier unter uns, dachten wir, wir brauchen mal einen Kreativen in der Sendung, der ein bisschen was mit uns drüber diskutieren kann. Denn, und damit würden wir dann auch anfangen, wir haben einen Haufen neuer, ja, was sind es eigentlich? Notebooks, Tablets, Note-Tablets, gibt es dafür eigentlich ein Wort, Florian?
Ich glaube, der offizielle Begriff ist Hybridgeräte, aber das trifft es auch irgendwie komisch, weil Hybrid kann alles sein. Es gab zuerst bei Notebooks Hybrid-Grafik, jetzt ist es der Hybrid zwischen Notebook und Tablet, also das Wort Hybrid ist auch ein bisschen ausgelutscht inzwischen.
Ja, und wir haben so ein bisschen verschiedene Konzepte, ne? Du hast jetzt dir ganz frisch.
Genau, und das Surface Book, also das erste Microsoft-Notebook, das man aber auch als Tablet benutzen kann. Das hier ist das Surface Pro. Das ist ein Tablet, das man auch als Notebook benutzen kann. Also andersrum. Und dann haben wir auch noch das iPad Pro, noch ein Tablet, das auch ein bisschen im Notebook-Markt rumwildern will.
Aber es ist ganz interessant, weil du sagst schon so von der Reihenfolge, ich habe mir die ja auch alle angeguckt, das verändert so von hier nach hier, wenn man das hier im Video sieht, verändert so ein bisschen den Charakter. Ne? Das ist jetzt eigentlich wirklich das Notebook und hier wird es immer tabletiger.
Genau,
Bis man
schönes Wort,
einfach,
tabletiger.
genau. Du hast jetzt ganz frisch das Surface Book getestet und bist eigentlich ziemlich angetan davon, habe
Ich
ich
bin
das
von dem Ding
Gefühl.
sehr angetan, weil, also ich bin ein Freund von Premium-Hardware. Es ist nicht unbedingt so, dass ich ein Apple-Freund bin, aber ich mag Hardware, die gut ausgestattet ist und wo Hersteller sich auch bis zum letzten Aspekt Gedanken machen, Lüfterlärm und die Hardware-Komponenten, guter Bildschirm und so weiter. Und das ist was Microsoft beim Surface Book einfach auch alles hinbekommen hat. Man sieht es vielleicht auch hier schon, der Bildschirm ist nämlich kein 16:9 Bildschirm, sondern die haben, wie auch bei anderen Surface Pro-Geräten oder Surface-Geräten, haben die einen Bildschirm im 3:2-Format drin. Der ist einfach deutlich höher als ein normaler Notebook-Bildschirm. Das heißt, man sieht beim Arbeiten einfach ungleich mehr. Man kann Webseiten besser lesen, ohne dauernd scrollen zu müssen. Das macht einfach viel mehr Spaß. Und noch dazu kommt, als Tablet, wenn man es im Hochkantmodus hat, hat man halt auch nicht so eine Chance, hat man auch nicht so eine schmale Schießscharte vor sich, sondern man sieht halt auch in der Breite die Webseite dann und beim Surface Book, wenn man das hochkant hält, das ist ungefähr das Format von der DIN A4-Seite. Bisschen kleiner, aber kommt ungefähr hin.
Ja, und wenn man das rausnimmt quasi aus der
Genau.
Tastatur, aus dem Tastaturdock quasi, dann ist es ja im Prinzip
Dann ist es.
derselbe Formfaktor wie jetzt auch
Genau.
beim Surface Pro
Genau.
und wie
Es
so
ist
ein ganz normales Tablet eigentlich.
ein bisschen größer. Aber ansonsten vom Formfaktor und wie gesagt, das Seitenfeld ist genau dasselbe und man funktioniert ja genauso auch dann im Hochkantmodus. Man hat auch genauso denselben Stift, der dabei ist. Da gehen wir später noch drauf ein. Das ist im Endeffekt genau dasselbe.
Aber es ist eigentlich von der Hardware wie ein ganz normales High-End-Notebook
Genau,
ausgestattet.
genau. Also, es hat das alles drin, was gerade angesagt ist. Es ist ein Core-i-Prozessor der sechsten Generation drin. Der ist im Tablet-Teil, das auch funktioniert. Zusätzlich hat Microsoft noch einen NVIDIA-Grafikchip unten in Stock eingebaut. Das heißt, den gibt es dann auch nur im Notebook-Modus, nicht im Tablet-Betrieb. Es ist eine rasend schnelle SSD drin, 11 AC-WLAN und halt dieses brillante Display, was sie auch haben. Also, da kann man sich nicht beschweren.
Und im Prinzip ist die komplette Hardware aber auch halt im Tablet-Teil. Also es das heißt.
Genau, also im Dock unten hat man natürlich Tastatur, Touchpad. Der NVIDIA-Chip ist drin, was ein Novum ist für ein Hybridgerät. Und nochmal ein ganz besonders dicker Akku, dass das Ding auch lange hält. Im Notebook-Modus dann so um die 9 Stunden.
Okay. Das heißt, da ist nochmal eine extra Grafik
Genau,
drin, die quasi nur reinkicken kann, sozusagen, wenn der. wenn du auch im Notebook-Modus
richtig
bist.
Darum kann man das Gerät auch nicht einfach so abziehen, weil das ist, also wie bei Hybridgrafik üblich, die wird nur aktiv, diese Nvidia-Grafik, wenn auch was da ist, was die benutzt, also sei es ein Spiel oder irgendein Videoschnittprogramm, was darauf zugreifen kann. In diesem Modus wäre es aber natürlich dann doof, wenn man in dem Moment einfach das Tablet ausdockt. Darum hat Microsoft hier diesen Sonderknopf in die Tastatur eingebaut, den man drücken muss. Und dann muss man ein bisschen warten, dann kommt unten auch eine Meldung irgendwann, dass jetzt auch der Nvidia-Chip abgelegt ist. Man hört es auch klicken und dann kann man das Gerät rausnehmen. Okay. Vorher nicht. Vorher ist das elektronisch gesichert, dass man das einfach nicht so einfach rausziehen kann.
Das heißt aber, ich kann alles machen, auch wenn ich es nur als Tablet habe.
Genau,
nur es ist alles halt langsamer, genau, wenn ich irgendwelche Grafik-Sachen
also, genau,
mache.
Bis auf die Grafik-Sachen, also Prozessor ist drin, SSD, Arbeitsspeicher, da ist alles drin, WLAN natürlich auch.
Wenn ich mir jetzt so dieses Dock angucke, das sieht ja gar nicht, ich weiß nicht, kannst du nochmal die Kamera hier, das ist so richtig super krass stabil sieht es ja gar nicht aus, oder bilde ich mir das jetzt nur ein?
Also es ist ein etwas anderes Scharnier, das sieht man auch, wenn man es zuklappt, vor allem am Gerät. Ich baue es hier nochmal rein, weil dann kann man es einfach klappen. Wenn man es zuklappt, sieht man auch, es sieht auch von der Seite ein bisschen anders aus, weil es das so ein bisschen aufgebockt ist. Man hat das, also es ist hier ein kleiner Luftspalt dazwischen. Dadurch liegt das Display jetzt nicht auf der Tastatur auf und hinten ist es halt etwas gekrümmt. Diese Krümmung ist aber auch dafür da, wenn man das Gerät aufklappt, dann rollt sich das nach hinten ab und dadurch wird auch der Drehpunkt ein bisschen nach hinten verändert, dass es auch einfach nicht so leicht nach hinten umkippt. Das heißt, man braucht im Dock, braucht der Microsoft weniger Gewicht, um das zu halten. Schau mal, ob er mich auch erkennt. Das ist Windows Hello. Ja, jetzt hat er mich
also erkannt. Also quasi mit der Kamera.
Genau, einloggen mit der Kamera.
Einloggen mit der Kamera. Das, hattet ihr das nicht geknackt oder so? Oder wie war das, oder?
Ja, das kann man alles. Okay. Ist nicht so schwer zu umgehen.
Okay, aber man kann sich mit der Kamera auf jeden Fall auch einloggen. Aber also du sagst, diese Konstruktion von dem Scharnier, das scheint jetzt aber auf jeden Fall stabil zu sein. Du hast also, jetzt wahrscheinlich also keinen Langzeittest.
Ich bin jetzt noch nicht drauf rumgehüpft oder sowas, aber ich habe zumindest noch nichts gehört, dass irgendwas
mach doch mal
gewesen wäre. Aber nachdem es ein Notebook ist, gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass Microsoft durchaus bedacht hat, dass man so ein Gerät dann halt auch mal zugeklappt in den Rucksack reinstoppt, wo es ein bisschen enger sein kann. Und wie gesagt, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen soll, das ist.
Hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, da ist ein normales Notebook, da hat es doch noch Vorteile? Also was ich, Tastatur ist schlechter oder.
Also wenn man in dieser Leistungsklasse Ultrabook oder flacher Geräte für unterwegs bleibt, dann da gibt es wenig. Der Prozessor ist dasselbe, den man überall anders findet. Laufzeit ist im selben Rahmen. Es hat ein bisschen besseres Display. Was ein bisschen davon abschreckt, ist der Preis. Das Gerät, so wie es hier steht, kostet gerade 1900 US-Dollar. Wenn man dann noch die Sales Tax oben drauf rechnet und dann die Einfuhrumsatzsteuer, die hierzulande fällig wird, dann landet man irgendwo bei 2300 Euro für das Gerät, wie es da steht. Es gibt es momentan auch nur in den USA. Ob es nach Deutschland kommt, das hat Microsoft noch nicht gesagt. Es ist allerdings davon auszugehen, der Grund, warum sie es bislang noch nicht gesagt haben, ist vermutlich, dass sie mit der Produktion nicht hinterherkommen. In den USA ist das Ding ausverkauft, trotz der hohen Preise. Ich meine, das Topmodell von Dingen geht da drüben für 3200 Dollar über den Ladentisch.
Ich glaube, da ist dann auch sogar eine Terabyte
SSD drin. Da ist eine Terabyte SSD drin und ein i7. Und
okay.
Wie ist das denn preislich? Ich bin jetzt im Notebook-Markt, käme ich nicht so aus.
Das ist absolute Premium-Hardware, hochpreisig.
Also ja, aber von ähnlich ausgestatteter Hardware mit ähnlichem Prozessor und Grafikleistung und so weiter.
Also man kann auch für 1500 Euro irgendwelche schicken, edlen Ultrabooks bekommen. Also so ein Dell XPS 13 oder sowas in der Richtung. Da gibt's, das ist auch in dem Preisbereich dann mit einer guten Ausstattung. Also wie gesagt, SSD, viel Terabyte SSD kostet einfach Geld ohne Ende. Der Prozessor ist da gar nicht mal so sehr. Und wenn man einen guten, hochauflösenden Bildschirm oder sowas dazu hat, also dann. Also in dem Preisbereich so zwischen 15 und 2000 oder findet man auch noch andere Windows-Notebooks. Ja. Das ist nicht das Thema.
Und so ein MacBook auch ähnlich, oder? Vom Preisbereich, oder?
Microsoft sagt, es kämpft etwas gegen das MacBook Pro an, das den 13 Zoll mit Retina. Der liegt aber auch irgend sowas in der Größenordnung insofern.
Okay, also quasi ein spannendes Notebook, das man aber, wenn man will, auch
exorbitant teuer machen kann.
Ja, nein, und dass man auch trotzdem als Tablet benutzen kann. Genau. Das ist ja schon nochmal eine Besonderheit, die man bei einem anderen Ultrabook eigentlich nicht hat.
Also mit Touch geht es schon, aber das Auseinanderbauen, das ist eine Besonderheit. Und okay. Was mir bei dem gefallen hat, es gibt auch so ein paar andere Hybridgeräte. Es gibt zum Beispiel von Lenovo noch diese Yoga-Serie zum Umklappen und auch andere Hersteller, die das gemacht haben. Da hat man halt, wenn man das im Tablet-Modus benutzt, hat man immer noch das komplette Gewicht und weil man halt die komplette Hardware auch mit sich rumschleppen muss. Man hat es umgeklappt, aber es hängt halt unten noch dran, weil dort auch der Prozessor und alles halt unten eingebaut ist. Und in dem Fall hat man wirklich halt das leichte Tablet. Man hat da nicht mehr ganz die langen Laufzeiten, weil der Akku auch unten drin ist, aber zumindest muss man als Tablet benutzen. So 3-4 Stunden geht dann auch mit dem Tablet-Teil alleine. Das ist nicht das Thema.
Ja, und ich weiß nicht, was hier wiegt, aber ich glaube, beim Pro ist um die 800 Gramm, ein bisschen mehr.
Müsste auch in der Größenordnung sowas sein.
Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Gewicht als bei so einem
1,5, 1,6 Kilo, was es dann als Notebook wiegt.
Lässt sich das Display, also das, wenn ich es als Tablet habe, lässt sich es dann getrennt aufladen?
Oder ja, es hat unten einen eigenen Anschluss, kannst du aufladen. Ansonsten, das Netzteil ist dabei, das dockt hier an der Seite an. Da gibt es auch noch eine schöne Dockingstation dafür, die funktioniert auch beim Pro. Da hat man nochmal eine LAN-Buchse für kabelgebundenes Netzwerk, da sind noch zwei DisplayPort-Ausgänge zusätzlich dran, ein paar USB-Buchsen. Das heißt, damit kann man das Ding auch als Arbeitsplatzrechner verwenden und dann einfach mit einem Handgriff, wie man Dockingstation üblich, abziehen und dann hat man das Gerät für unterwegs dabei.
Weil das ist auch ein Nachteil, den, also ich weiß nicht, wie es hier mit den Anschlüssen aussieht, aber ich habe ja Surface Pro mir auch angeguckt. Du hast natürlich super wenig Anschlüsse. Also beim Notebook hast du in der Regel zumindest 3, 4 USB.
Also bei den flachen Dingen auch, aber zumindest 2, also ja, mehr als die eine USB-Box. Das Ding hat es ja auch nur 2 USB-Ports direkt dran und halt einen DisplayPort-Ausgang. Das war es dann auch.
Ja, alle haben immer auf Apple draufgehauen, als jetzt bei neuen, beim neuen MacBook, glaube ich, irgendwie so wenig Anschlüsse waren. Aber es ist hier
klar,
dann
mehr Buchsen ist da, aber es ist halt auch ein Platzproblem. Hier ist es ist nicht so die Sache.
Also für mich ist es ohne Ethernet-Port ja kein Computer.
Und WLAN ist natürlich drinnen und das.
Ja, wenn du genug USB-Schnittstellen hast, dann kannst du dir das ja irgendwie hinrettieren. Aber das Ding zum Beispiel, das ist irgendwie auch, das ist halt ein MacBook Pro, das hat auch, also das war ziemlich gut ausgestattet. Das hat, als wir es gekauft haben vor anderthalb Jahren, das hat auch 2.300 Euro gekostet. Ja. Das hat auch nur 2 USB-Schnittstellen. Ja. Ne?
Okay, das heißt, so, wenn man den dann wirklich auch auf der, was man ja auch kann, so auf der Arbeit oder irgendwie dann benutzen möchte, dann braucht man dieses Hub.
Was mich noch interessieren würde, wie findest du die Tastatur? Die ich krieg ja bei diesen iPad-merkwürdigen Tastaturen, da kann ich nicht drauf schreiben.
Mit diesen dünnen Folientastaturen komme ich auch nicht mehr. Das ist eine ganz stinknormale Notebook-Tastatur. Die Tastatur ist aber auch gleich ein guter Übergang. Auch beim Surface Pro ist die richtig gut gelungen. Mhm. Das ist auch eine Tastatur, wo du ein Notebook-Feeling hast beim Tippen. Das ist nicht so, dass du irgendwelche wabbeligen Tasten hast, die man sozusagen als Ersatz mal nehmen kann, weil es immer noch besser ist, als auf dem Display rumzutatschen auf den Bildschirmtastaturen, sondern das ist wirklich eine gute, echte Tastatur, wo man auch lange Texte problemlos tippen kann. Das sind nämlich anschassen, die hat auch eine Tastaturbeleuchtung, wie man sie bei edlen Notebooks gewohnt ist oder bei besser ausgestatteten Notebooks. Das ist alles kein Thema.
Und das finde ich auch das Spannende beim Surface Pro, also jetzt nicht Surface Book, sondern Surface Pro, was ich mir auch angeguckt habe. Das ist ja im Prinzip ein schlechter ausgestattetes Surface Book ohne die Tastatur. Das, also im Prinzip der Tablet-Teil ist ja fast gleich von der Optik. Du hast aber nochmal so einen Aufsteller, weil du eben nicht dieses Tastaturdock hast. Und du kannst aber auch hier so eine ganz einfache Tastatur dir
also
als...
So einfach ist die nicht.
Nein, ja, also so eine Filzmatte erstmal auf den ersten Blick als Tastatur noch dazu kaufen.
Und die hat richtige Tasten.
Also das war immer die Sache, was ich bei den alten Surface, beim 1er, beim 2er, sowieso beim 1er war es ganz schlimm, aber auch noch beim 3er fand ich sie nicht so gut. Und das ist die erste, die ich richtig, richtig gut finde für so eine Anstecktastatur.
Von Generation zu Generation zugelegt. Haben wir auf die jetzt einfach noch ein bisschen stabiler gemacht, dass sich nur sehr durchbiegt. Also man hört immer noch ein bisschen was, es klappert ein bisschen lauter, als wenn es jetzt eingebaut ist, weil einfach noch ein bisschen Hohlraum drunter ist. Aber ansonsten, auch das Touchpad, das ist...
Doch nicht laut.
Ja gut, wenn man uralte IBM-Tastaturen gewohnt ist, dann ist es natürlich noch was anderes. Aber im Vergleich zu sowas hier, wo man einfach nichts hört, ist das halt auch ein Unterschied.
Beim iPad Pro, ja. Ja, also genau, also ich habe auch tatsächlich ich hatte die da auch mal mit zu Hause dabei und meine Freundin hat dann gesagt, so, das klackert ganz schön laut. Also die hat das tatsächlich dann... Also ich fand es jetzt nicht schlimmer als bei einem Notebook so gefühlt, aber also es ist schon ein bisschen lauter, aber ich fand es vom Tippen auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und man braucht sie auch eigentlich, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, egal ob jetzt Surface Book oder Surface Pro oder irgendein anderes, ein Windows-Tablet ist einfach als Tablet alleine, das ist nicht dasselbe wie mit iOS, nicht dasselbe mit Android. Also man will dann eigentlich das schon auch immer mit einer Tastatur haben und die kostet diese Zusatztastatur beim Surface kostet die auch extra, kostet glaube ich 160 Euro. Die muss man sich dann zusätzlich kaufen und ohne die ist so ein Surface halt nur so ein mittelgutes Tablet aus unserer Sicht.
Der Hardware top, aber halt mit Windows
kommt. Genau, und bei Windows gibt es einfach nicht so viel Touch-Software wie bei iOS und Android.
Windows ist halt auf Produktivität ausgelegt, aber da brauche ich halt dann eben nicht nur einen Stift zum Malen, sondern halt auch mal eine Tastatur oder eine Maus oder in dem Fall ein Touchpad, um damit umzugehen.
Aber da könnte ich ja zu Hause auch eine USB-Tastatur oder irgendwie eine andere, eine günstigere Bluetooth-Tastatur.
Genau, man muss nicht das Dock nehmen.
Eine schöne mechanische.
Gut, aber dann habe ich natürlich nicht mehr diesen portablen Formfaktor.
Und du hast halt nur einen USB-Port, wenn die Tastatur da dran hängt, dann...
Okay. Ah, es gibt Tastaturen mit USB-Hubs drin. Ja. Das können wir lösen.
Ja, und der Vorteil an der ist auch, du kannst mit dem Gerät auch noch relativ gut, finde ich, im Schoß oder sowas arbeiten oder auf einem relativ schmalen Platz und das kannst du mit der Bluetooth-Tastatur dann halt nicht mehr so gut. Ja, geht wahrscheinlich auch, aber ich hatte das Gefühl, das ist ein Vorteil.
Dinger
zumindest
irgendwie.
Ja. So, und dann sind wir eigentlich schon beim dritten Gerät, dem iPad Pro.
Genau, das hast du dir mehr, etwas mehr
angeschaut. Genau, ich habe es mir angeguckt, aber Johannes hat sich es auch angeschaut. Und ja, ich glaube, wenn man das so mit der Brille guckt, wie Florian mit der Notebook-Tester-Brille, dann ist man, glaube ich, relativ enttäuscht. Es hat ein riesengroßes Display. Also das fällt sofort auf. Es ist ein riesengroßes iPad einfach. Also wir hatten vorhin schon mal geredet, zum Comics lesen oder so, total super. Auch um einen Film anzugucken, ist natürlich eine große Fläche. Aber diese Handlichkeit von einem iPad, die geht natürlich immer mehr verloren. Und wenn man es dann in dieses Tastaturdock schließt, sieht es irgendwie aber auch nicht wie ein Notebook aus. Die Tastatur ist auch ein bisschen schlechter. Und wir waren nicht so begeistert von diesem Notebook-Modus. Aber der große Star ist dieser Stift. Vielleicht kann man ja auch nochmal in die Kamera reinhalten. Das ist jetzt quasi der. Kannst du den mal kurz
reinhalten? Ich kann den mal.
Dann tue ich nämlich
das ist der Stift von Apple und das ist dann im Vergleich dazu der Microsoft-Stift.
Und das ist der eigentliche Star. Der kostet natürlich wie üblich bei Apple immer nochmal auch nochmal extra. Oh. Aber der hat sich ziemlich angetan, Johannes, oder?
Ich finde das Ding cool, ja. Also das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Oberfläche total glatt ist. Also ein ganz glattes Plastik und so ein richtiger Holzbleistift oder sowas, der ist ein bisschen griffiger, so da rutscht man nicht so weg, aber also von dem, wie das auf dem Papier, sage ich schon, also auf dem Tablet gleitet, warum tut er jetzt nichts? Wahrscheinlich gekoppelt, ne?
Du musst ihn einmal vielleicht nochmal koppeln, dann einmal kurz reinstecken in den...
Oh, der hat einen...
Das ist ja, cool. Ja, der hat da
also einen Anschluss. Also hinten hat der einen Lightning-Anschluss.
Es kann auch sein, dass Bluetooth ausgeschaltet war.
Achso, Bluetooth aktivieren, ja. Und jetzt geht's wahrscheinlich schon.
Und dann kannst du ihn einmal... Nee. Eigentlich sollte das relativ gut klappen. Also ich hatte auch generell so ein bisschen Probleme manchmal mit dem Andocken, aber also meistens, wenn man den dann reinsteckt...
Jetzt müsste doch eigentlich so eine Kopplungsanfrage kommen, oder?
Ja, aber er ist schon gekoppelt, deswegen ist die eigentlich jetzt nicht gekommen.
Ah jetzt tut er, jetzt alles klar. No. Vielleicht war er auch leer. Also das hat auch, als wir neulich das Video dazu gedreht haben, hat das auch sofort problemlos funktioniert. Also ich finde einfach, dass sich das wirklich, es fühlt sich halt irgendwie an, tatsächlich wie ein Stift, mit dem man auf dem Papier malt. So. Und wenn, also mir ist das Gerät einfach zu groß und auch zu teuer. Wenn jetzt der Stift mit einem 7 Zoll iPad zusammenarbeiten würde, dann fände ich, also dann wäre das mein Gerät, dann würde ich das sofort kaufen.
Was kostet das?
Also die Preise fangen, glaube ich, bei 900 € oder sowas an. Nein. Also es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Ausstattung du willst. Es geht dann bei 32 GB mit WLAN los und ich glaube, die Version mit LTE und 128 GB kostet dann auch schon 1200 €.
Ja, genau, wobei es keine 64 GB
genau, Version gibt. Genau, es gibt, wie schon bei den iPhones, diese so eine vertretbare Kompromiss-Mittelstufe gibt es halt wieder nicht. Ja. Das heißt, du willst dann doch wieder das Größere kaufen. Ja. Der Kollege
aus Gerade wenn man es halt, ne, es wurde ja irgendwie so als, wer das hat, will keinen Desktop-PC mehr haben oder braucht das nicht. Und das halte ich einfach für Quatsch. Also erstens mit 128 GB, wenn ich da anfangen will, Videos drauf. Gut, das ist jetzt natürlich irgendwie auch so der Hardcore-Einsatz für einen richtigen PC, aber erstens, wie kriege ich denn unter iOS meine Daten da drauf, um sie weiter zu verarbeiten?
Und dann auch wieder runter?
Und dann auch wieder runter, genau. Ja gut, das zu YouTube hochladen oder sowas, das geht ja vielleicht noch.
Ach, über Dropbox. Das ist so alles durch die Cloud.
Ja, aber das ist alles so tierisch umständlich. Weißt du, wenn ich irgendwie eine SD-Karte habe mit Fotos drauf, die ich bearbeiten will, dann wird es schon irgendwie ätzend, so, wenn ich da irgendwie RAW-Fotos habe. Das geht alles, aber es ist irgendwie so...
Ja, du willst auch nicht alles durch die Cloud schicken, ne?
So. Ja, das kommt auch dazu, genau. Ja.
Ja. Muss man den Stift aufladen, weil du gerade sagtest, der hatte keinen...
Den muss man aufladen.
Ich bin mit Stiften völlig okay. Also was ich auch an diesem Stift total cool finde, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, ist, der hat einen Neigungssensor noch mit drin. Und wenn du jetzt hier drauf, also man sieht das wahrscheinlich bei unserer schlechten Auflösung unserer YouTube-Videos eh nicht. Aber wenn man jetzt hier so ganz normal von oben geht, dann hat er so eine normale Bleistift-Ding. Und wenn man jetzt Bleistift-Spitz-Anmutung und wenn man jetzt so seitlich rangeht, dann kann man auf einmal so, wie bei einem normalen Bleistift, das so schraffieren oder ausfüllen. Und das ist wirklich beim Zeichnen, das fühlt sich verdammt nah an dem richtigen Stift an.
Es geht vor allem total schnell, dass man das völlig natürlich irgendwie einbaut in seine Zeichenbewegung, dass man das irgendwie nutzt. Also genauso wie das halt mit einem echten Bleistift auch ist. Mhm. Ne? Wenn man da irgendwie was grau ausmalen will, dann legt man den auch schräg.
Gibt es doch bestimmt auch bei Firmen, die den als Holz... mit Holz.
Die sind dann ummanteln oder sowas, ja.
Also was du vorhin noch gesagt hast, da sollten wir noch einmal kurz zurückkommen mit einem anderen iPad. Also das ist wie bei den Surface auch, ist da eine spezielle Technik im Display auch drin, die den Stift registriert und der ist nicht kompatibel mit den älteren Geräten. Das heißt, die Hoffnung wäre jetzt, dass neue Geräte, das iPad Air 3 oder das iPad Mini 5 dann wieder das bekommen. Ja, aber das, was du sagst, ist eigentlich auch was, was ich jetzt hier gerade in der Redaktion schon so ein bisschen erlebt habe, wenn man das mal Kollegen in die Hand gibt. Ich glaube, wenn man ein iPad will und einfach nur ein iPad will, dann ist es zwar ein Top-Gerät, aber man muss halt mit dieser großen Größe, das ist schon ganz schön anstrengend und auch wenn man ein bisschen mehr für Performance nochmal hat und alles, glaube ich, werden die meisten doch zum 10-Zoll-iPad greifen eher. Aber wenn du wirklich zeichnen willst, wenn du malen willst, dann ist das momentan eins der oder wahrscheinlich sogar das spannendste Gerät gerade. Und also gerade wenn man bei uns auch in die Kreativabteilung, ins Layout geht, ich habe heute hatte ich einen anderen Artikel layouten lassen, habe ein Gespräch nebenan gehört, wo auch zwei Kollegen sich gerade überlegt hatten, ob sie das sich zu Weihnachten irgendwie besorgen oder doch nochmal warten, falls es wieder billiger wird, Gebrauchgeräte, weil es dann doch nicht richtig war. Und wir haben einige Kollegen, auch der Kollege Gerald Himmelein war sehr angetan, der sich auch sehr viel mit Stiften auseinandersetzt. Also wenn man wirklich damit zeichnen oder malen will, ist es toll.
Es ist halt, also so eine verzögerungsfreie Stifteingabe, also braucht man halt auch nur zum Zeichnen, ne? Weil wenn ich die Oberfläche bediene, ist es egal. Aber das habe ich bisher bei keinem anderen Gerät
Nee.
so gesehen. Und ja.
Ja. Also Gerald meinte noch, dass von Cintiq gibt es wohl noch ein
Ja.
Gerät, aber das kostet dann auch gleich 1.500 Euro oder
Ja,
so.
und das ist deutlich weniger mobil, ne? Also es ist
Das ist
dicker und
eher sowas, was du
schwerer
zu
und
Hause
genau,
an deinem Zeichentisch
ja.
hast. Was ihm auch sehr gut gefallen hat, was ähnliche Qualität hat. Ja, und vor allem, du hast halt immer noch ein iPad danach, ne? Also du kannst dann das auch trotzdem zum Zocken benutzen, du kannst es unterwegs im Zug dann auch zum Lesen gut benutzen. Comics, also ich bin total hin und weg, ich lese immer Comics auf dem iPhone und dann musst du immer von Bild zu Bild flippen und hier auf dem Gerät kannst du halt auf einmal
Die ganze Zeit
das
lang.
komplette Comic-Seite dir angucken und
Ist
es sieht auch noch geil aus, weil das Display auch wirklich richtig, also es ist eins der besten Displays, das wir eigentlich hier, also ja, wenn nicht sogar das beste Display.
Dir das Gerät nicht zu schwer, um da jetzt Comics drauf zu lesen?
Ja,
Also
ich habe schon gemerkt, so bei mir zu Hause, als ich das so ein bisschen ausprobiert habe, ich habe dann immer angefangen, das an so einer Tischkante aufzulegen, weil es halt einfach schwer ist, wobei es ganz ehrlich, es geht schon auch so, ne? Du willst dann die Hände irgendwo auflegen, aber du kannst es schon auch in den Händen halten. Aber es wird schwer. Ich meine, es ist das erste iPad, das 10 Zoll iPad, das war auch nicht leichter, ne?
ich
Also
muss
es ist
sagen,
schon
ich
für ein
finde
Gerät
das zu
leicht.
groß. Also ich habe mir ein
Ja.
iPad Mini gekauft, weil das einfach von der Größe her so zum im Zug irgendwas lesen oder so in der Hand halten viel besser war.
Ja. Die andere Geschichte, wo mit, also zum Zeichnen würde ich sagen, ist so ein Surface auch ganz gut, aber das ist momentan, eigentlich ist das, was man haben will. Wenn dir, ich weiß nicht, ob es so viele Leute außer mir gibt, die auch gerne Notizen schreiben auf Geräten. Ich bin ja seit, ich weiß nicht,
Seit Jahren. Tablet-PC-Freund.
mindestens 10 Jahren bin ich ein Freund der Tablet-PCs, weil ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, es revolutioniert meine Welt. Ich schreibe jetzt alles nur noch mit in der Uni und so, ne? Alles Notizen machen und so. Naja, hat sich dann irgendwie nicht so bewahrheitet und inzwischen, man hat ja doch immer das Notebook dabei und dann schreibt man ja auch alles auf dem Notebook. Aber ich mache das immer noch gerne, wenn man mal irgendwo in einer Veranstaltung ist, in einer Pressekonferenz oder so, dass man mal ein paar Notizen macht. Und da muss ich sagen, kann das Surface und das Surface Book, die können einfach auf die lange Erfahrung von Microsoft setzen. Die haben eine super Handschrifterkennung. Du kannst im Prinzip deine Notizen in OneNote oder auch im mitgelieferten
Journal.
Journal, kannst du alle im Suchindex sind die drin. Das heißt, wenn du da irgendwas schreibst, CTA-Uplink morgen oder so, dann findet der halt diese Notiz, auch wenn du sie gar nicht konvertierst und das alles. Das geht so ein bisschen auch, wenn man auf dem iPad mit Evernote arbeitet. Das ist eine App, die auch in der Cloud Texte quasi indexiert und so. Aber das geht, also dafür ist das iPad, das iPad, das sind die Surface-Geräte doch noch ein ganzes Stück besser und auch handlicher, weil da finde ich wieder das iPad 4 zu 3 toll als Zeichenblatt. Das ist dann halt wirklich eher DIN A4, ne? So 4 zu 3. Aber da ist so ein Surface einfach viel handlicher.
Ich warte ja immer noch auf irgendwas, was einfach das gute alte Notizbuch ersetzt. Also, wenn dieser Stift das wirklich kann, wenn er so gut ist, dann würde mich das auch interessieren. Also, ich werde wahrscheinlich auch warten, bis das in einem kleineren iPad irgendwann
Also ich habe halt
kommt.
normalerweise habe ich einen A5-Zeichenblock bei mir und das reicht
Ja.
mir größentechnisch völlig aus. Und das ist einfach das Doppelte an Fläche, ne? Oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und
Ja, ich denke mal, die
das
werden,
ist mir
also ich
zu
bin mir,
unhandlich.
das wird sicher doch in den kleineren Geräten kommen. Ich denke mal.
Wäre ich nicht so sicher. Wäre
Meinst
ich
du?
nicht so sicher. Würde ich nicht drauf wetten, nee. Also zum Beispiel hat das MacBook Air gibt es nach wie vor nicht mit Retina-Display. Also dass sie das so als Alleinstellungsmerkmal für das Gerät halt das ist das Pro, das hat einen Stift, das ist zum Zeichnen und die kleinen sind halt nur zum Konsumieren. Also,
das wäre schade.
Ja, in der Tat.
Also ich, bei mir ist es ähnlich. Ich meine, unterwegs, so eine Kladde ist halt einfach kleiner und viele benutzen, du hast ja auch, glaube ich, ein Samsung Note als zum Notizenschreiben unterwegs oder hattest du mal
hatte
auch?
Ich bin wieder zurück.
Ah, okay. iOS. Wieder auf die dunkle Seite. Oder gute Seite, ja,
je nachdem, wo man guckt. Ne?
Also ich zeichne halt auch manchmal, ich fotografiere halt Sachen aus meinem Notizbuch ab und digitalisiere die dann.
Genau, das geht ja auch. Einfach abfotografieren und dann, ja.
Im Zweifel, ich male die nach oder, ne? Aber es wäre schon cool, wenn es endlich mal ein Tablet gäbe, was das wirklich vernünftig ersetzen würde. Vor allem, weil man da ja auch coole Sachen machen kann. Man kann ja nicht sagen, das ist ein Bleistift, sondern das ist jetzt ein Pinsel und dann kannst du halt irgendwie Ölmalereien machen, was schon ziemlich cool ist.
Also das heißt, Apple, macht doch bitte ein iPad Mini mit dem Stift. Weil, ganz ehrlich, auch als Notebook-Ersatz ist es nicht so richtig das Tolle. Als Mac-User willst du ein Mac OS, willst du ein OS X?
Die Sachen, die ich mit einem MacBook mache oder mit einem Notebook mache, die kann ich einfach unter iOS entweder gar nicht oder umständlicher. Ja. So, und das
heißt, vergesst das ganze Notebook-Krams, lieber ein kleines, handliches iPad mit Stift, womit man dann wirklich...
Oder einfach ein A5-Notizblock. Für 7 €.
Mit dem
Bleistift dazu für 1,50 €.
Nein, das wäre zu. Ja. Und die Laufzeit
iPad kaufen, damit ich ein Aufkleber habe, den ich außen drauf lege.
Vielleicht gibt es den ja irgendwann mal dazu, dass du den iPad.
Das ist ein echter Bleistift dazu kriege, ja.
Es gibt ja tatsächlich von Wacom, glaube ich, auch tatsächlich einen Notizblock, wo der das dann gleich mit digitalisiert, wenn du da in den Papier-Notizblock rein.
Das sind dann so Papiere, die irgendwie so eine Struktur haben.
Gibt es unterschiedlich, ja. Gibt es auch mit Schall und so. Ne? Vielleicht ist das auch das Richtige. Na gut, also Notizblöcke, Malbretter, Notizbücher, Tablets und Notebooks haben wir jetzt alle durch. Aber alles drei, ja, wirklich auf ihre Art interessante Geräte. Genau. Ich glaube, es ist schon ganz spannend. Und tolle neue Einsatzgebiete, die schon immer so als Nische herumgeistern, aber hier endlich mal gut zu einer Vollendung gebracht wurden. Ja, Fabian.
Lass uns über was Unerfreuliches reden.
Ja. Du als Linux-Nutzer hattest jetzt mit den ganzen Geräten nicht so viel.
Ich weiß nicht, ich habe ja auch ein iPad. Ich frage mich, ob auf dem irgendwann mal vernünftig Linux läuft, auf dem Surface, aber mal sehen.
Nein. Ich glaube.
Als Linuxer willst du da ein Gerät haben, das ein großes Microsoft-Logo im Deckel hat?
Das ist mir völlig egal. Ich habe ja sogar Microsoft-Logos auf meinen Tastaturen immer. So, machen wir einen Pinguin drüber, geht schon.
Okay, bei dir, wir müssen noch einmal über ein Thema sprechen, du als Security-Experte bei uns, über die neue Debatte um Verschlüsselung. Jetzt, wir hatten ja die Anschlag in Paris und davor schwelte das Thema schon so ein bisschen. Jetzt ist in den Fokus der End-to-End verschlüsselte Messenger Telegram irgendwie gerückt.
Ja, irgendwie komisch, weil eigentlich, also wir haben die auch getestet, diese ganzen Messenger, ne? Dieses Jahr, letztes Jahr. Und Telegram ist eigentlich, also ich frage mich ein bisschen, warum das in den Fokus gerückt ist. Also erstmal verschlüsselt der sowieso nicht immer Ende zu Ende, sondern nur, wenn du es explizit sagst. Und es ist, glaube ich, deswegen so in die Medien gekommen, weil Telegram halt selber gesagt hat, wir haben irgendwie so Chats, es gibt da ja so Gruppenchats von Extremisten gelöscht, was eigentlich, also diese Gruppenchats sind nicht verschlüsselt, das sind öffentliche Chats, da kann eigentlich quasi jeder rein. Das ist sowas wie Twitter, denke ich mal, also da sind halt die Sympathisanten unterwegs, die dann
aber
halt...
Aber ich muss schon eingeladen werden,
um da... bei manchen schon, aber du kannst halt trotzdem sehen, also du kannst...
Kann man
also,
überhaupt Chats end-to-end verschlüsseln, so leicht?
Es ist nicht so einfach, es geht, ja. Es gibt Messenger, die das auch machen, aber diese ganzen Mainstream-Handy-Messenger machen das nicht. Du kannst bei denen im Gegensatz zu Twitter nicht sehen, wer dem folgt. Also als Nutzer nicht. Ich meine, Telegram kann das natürlich sehen. Und dann, also wir wollten da erst gar nicht so wirklich drüber berichten. Das ist dann in den Mainstream-Medien aber sehr aufgegriffen worden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da auch was drüber schreiben. Also das Grundproblem ist halt, dass jetzt wieder gesagt wird, ja, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das nutzen die Terroristen, da müssen wir irgendwie Backdoors einbauen oder das am besten gleich ganz verbieten, was natürlich in meiner Ansicht einfach totaler Quatsch ist. Also das ist, ne, ich meine, wir benutzen das auch, wenn wir mit Informanten, mit Whistleblowern reden, dann musst du sowas auch benutzen. Das ist halt irgendwie so die alte Geschichte, ne, mit dem Hammer. Den kannst du halt benutzen, um was zu bauen und du kannst den benutzen, um jemanden in den Kopf einzuschlagen, deswegen ist der Hammer aber nicht böse.
Gibt es denn irgendwie, und Telegram ist aber eigentlich dann in den Fokus gerückt, weil sie selber was erzählt haben.
Ja,
also,
aber Twitter macht das ja auch. Twitter sagt ja auch ständig, hier sind Extremisten unterwegs, wir canceln die ganzen Accounts. Da hat sich auch keiner für interessiert. Das passiert halt, ne? Also die verbreiten halt auch, genau wie jeder andere, seine Propaganda auch jetzt in sozialen Medien und Apps und so. Also es überrascht mich eigentlich gar nicht. Und wir haben dann halt ein paar Interviewanfragen gekriegt, also Leute, ich war dann im Radio, wo ich dann gefragt wurde, ja, warum benutzen die Terroristen das denn? Und dann habe ich halt so, ich weiß gar nicht, ob die das wirklich benutzen, weil ich meine, selbst wenn du so einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger benutzt, die haben ja immer noch die Metadaten. Der Dienstbetreiber kann auf dem Server ja sehen, wer mit wem redet. Und da kann halt dann die Polizei im Endeffekt hingehen und sich diese Daten holen. Die wissen zwar dann nicht, worüber sie geredet haben, also wir geredet haben oder die Terroristen, wer auch immer, aber du kannst halt, seit Snowden wissen wir halt, dass du aus den Metadaten fast alles auch so rauslesen kannst. Also du siehst dann, wer genau wann mit wem redet, und das ist relativ eindeutig, wo die Leute sind. Und
genau, so. Du hast ja unter Umständen auch Bewegungsprofile und so. Okay, denkst du, da wird jetzt nochmal so eine große, so ein Angriff auf Verschlüsselung kommen? Weil auf der anderen Seite haben wir auch jetzt erst, glaube ich, ich weiß nicht, wer es war, De Maizière oder irgendwer hat auch gesagt, wir brauchen mehr Verschlüsselung.
Genau, gestern haben sich Industrievertreter, die haben sich halt für den Verschlüsselungsstandort Deutschland eingesetzt, und da war auch die Unterschrift von De Maizière drunter, ne, der gesagt hat, ja, wir sind für Verschlüsselung, starke Verschlüsselung. Da frage ich mich halt so ein bisschen, hat er das vor 2 Monaten schon unterschrieben und ärgert sich jetzt ein bisschen? Also der Aufruf kommt auf jeden Fall. Wir werden das jetzt wieder sehen. Wir haben den Ruf nach Vorratsdatenspeicherung gesehen. Es gibt wieder die ersten Leute, die sich in die Medien stellen und sagen, ja, das sind die ganzen Videospiele, die ganzen Shooter, ne? Also es gab hier in dem Zusammenhang ja so eine total abwegige Geschichte, wo sie wohl angeblich bei einem dieser Terroristen eine PS4 zu Hause gefunden haben. Und dann haben die Medien draus gemacht, ja, die kommunizieren wahrscheinlich über irgendwelche PS4-Chats. Wir haben die Anfrage gekriegt, also irgendwer hat sich ausgedacht, dass die vielleicht in Videospielen, so in Mario Maker, es gibt ja jetzt dieses von Nintendo, wo du eigene Mario-Level zusammenbauen kannst. Und da hat sich irgendeiner überlegt, ja, die kommunizieren vielleicht mit den Münzen in diesem Mario-Maker.
Also dann gehe ich doch in irgendein Ballerspiel, da kann ich völlig stressfrei über Bomben und Maschinengewehre reden.
Ja,
das da
ja.
rauszufiltern über irgendeinen Algorithmus wird
aber
ziemlich müßig.
Da haben die dann überlegt, ja, die schießen dann irgendwie die Nachrichten in die Wand und die verschwinden dann. Also sich darüber Gedanken zu machen, macht eigentlich relativ wenig Sinn, weil das sind, ja, das kann sein, dass sie das benutzen. Ich denke mal, die benutzen alles. Also
das zeigt
vielleicht
aber dann
benutzen
auch,
die auch Brieftauben.
Das zeigt aber auch, dass es nichts helfen wird, einfach Verschlüsselungen oder sowas Backdoors einzubauen, weil es wird immer irgendwelche Wege gehen, um da.
Die haben, also es gab jetzt Berichte, die ich gelesen habe, wo die Polizei in Frankreich gesagt hat, dass die halt während der Anschläge mit unverschlüsselten SMS kommuniziert haben. Ich meine, die gehen einfach im Noise unter. Ja. Also und die werden sich einfach bewegen und die Kanäle wechseln, nehme ich mal an. Also diese Diskussion ist, glaube ich, einfach ein total falscher Fokus. Also darüber sollten wir uns jetzt eigentlich keine Gedanken machen. Wenn es eins beweist, dann zeigt sowas ja, dass Vorratsdatenspeicherung nichts bringt. Vorratsdatenspeicherung und diese ganze Überwachung, die nützt dir im Endeffekt dann nachher irgendwas. Dann kannst du 2 Wochen später sagen, ja, der war mit dem und dem. Aber das bringt uns ja nichts. Dann ist
na
das
gut,
ja
du kannst, naja, man kann, also ich gehe mal auf die andere Seite und sage, na gut, du kannst aber zumindest Hintermänner und sowas, du kannst zumindest den Ausmaß, wer da alles mit drin steckt, da kann man natürlich schon
gewisse
Sachen noch.
Das konnte man aber vorher auch, also mit ganz normaler mit Ermittlungsarbeit und so. Aber ich meine, zur Verhinderung dieser solcher Dinge bringt das halt gar nichts, weil wir alle so viel kommunizieren, dass das einfach total im Rauschen untergeht.
Ja, vor allem, also was mich mal so wundert, also nicht, dass ich jetzt für Vorratsdatenspeicherung wäre, um Gottes Willen, aber solange wir öffentlich diskutieren, welche Inhalte ganz präzise gespeichert werden und welche nicht, wissen die das und dann weichen die dem sowieso aus. Also ich meine, wenn es jetzt heißt, die Inhalte von SMS werden mitgespeichert, okay, einfache Möglichkeit, benutze ich das nicht, benutze ich halt WhatsApp oder Telegram, da wird es nicht mitgespeichert, oder eine E-Mail, da wird es auch nicht mitgespeichert. Also wenn man das tatsächlich so nutzen wollen würde.
Du sagst jetzt, wir sollen einfach alles.
Nee, nein, das sage ich überhaupt nicht, aber wenn, dann müsste man das eigentlich so machen, dass das nicht in den Medien ist, weil sonst ist es sowieso irgendwie hinfällig, oder?
Ja, es ist sowieso hinfällig, weil ich kann einfach wirklich einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger benutzen.
Genau.
Und ich kann sogar einen dezentralen benutzen, irgendwie über BitTorrent oder so, und dann finden die da gar nichts. Und das zu verbieten, macht absolut gar keinen Sinn, weil die Terroristen sich ja nicht an Gesetze halten.
Ja. Ich, Ich vermute auch, dass, also man hat ja auch, die Telekom will ja jetzt auch End-to-End-Verschlüsselung irgendwie machen. Wir haben GMX und Web, da war ja Holger auch letztens mal in der Sendung da. Also ich habe eher tatsächlich das Gefühl, ich denke, das ist jetzt so eine Debatte, die aufkommt. Und ich glaube, in ein paar Monaten werden, wenn alle wieder realistisch drüber reden. Und ich hab tatsächlich den Eindruck, dass in Deutschland ein etwas offenerer Umgang mit Verschlüsselung auch da ist. Oder dass die Industrie hier, der Industriestandort halt auch Stärken sieht, dass man halt sagen kann, hier USA, weißt du nicht, was mit deinen Daten ist, Safe Harbor und so weiter. Aber uns kannst du dir einen Server anmieten als Firma und die Daten, die kann keiner lesen. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Ich glaube, wir müssen hin, dass auf einem auch aus Sicherheitsgründen und aus Datenschutzgründen, dass wenn irgendwo auf dem Server Daten liegen, dass auch der Maintenance-Guy, der da reinkommt, der Admin, der da hinkommt, diese Daten gar nicht lesen kann, sondern dass ich nur selber kann. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, und zwar nicht, weil das irgendwie, weil dann irgendwas nicht, was man verheimlichen kann, sondern weil wir hier einen Datenschutz haben, den wir auch irgendwie wahren müssen.
Das ist natürlich unheimlich schwer, technisch umzusetzen.
Na klar.
Aber ja, also ich frage mich halt so ein bisschen, um jetzt mal hier wirklich der Pessimist in der Runde zu sein, ich frage mich halt wirklich, was passiert, wenn uns in Deutschland sowas passiert. Ich meine, ich habe Geschichte studiert ein bisschen, man kann sich das angucken, was das mit Deutschland gemacht hat, als die RAF aktiv war. Ich habe da halt so ein bisschen Angst, dass das irgendwann kommt. Aber ich glaube einfach, dass man diese Verschlüsselung an sich einfach nicht aufhalten kann. Da bin ich sehr optimistisch. Und ich glaube einfach, wir müssen alle da ein bisschen mitwirken und in der Diskussion halt quasi als die Leute, die sich damit auskennen. Ich nehme mal an, die meisten Leute, die das hier sehen, stimmen uns da überein und wissen, dass Vorratsdatenspeicherung bei sowas nichts bringt. Und wir müssen da einfach so ein bisschen die Diskussion auch ab und zu mal beeinflussen, finde ich. Ja, und dann kann man eigentlich nur fürs Beste hoffen.
Ja, wenn ihr anderer Meinung seid oder unserer Meinung, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch kommentieren auf allen unseren Kanälen. Ah ja, wir blenden es hier auch schon ein. Oder schreibt uns eine Mail an abblick@nct.de. Und apropos Auskennen, wo wir gerade darüber reden, Fabian, du wolltest
kommentieren,
noch, wir haben ein paar Kommentare auf YouTube bekommen zur letzten Sendung. Da ging es um Fallout.
Genau, und die hatten völlig recht. Ich habe absoluten Blödsinn erzählt. Ich weiß nicht wieso, aber.
Nicht
alles war Blödsinn, aber ich habe gesagt, dass man nur in Fallout 1 und in Fallout 4 weibliche Charaktere spielen kann, was natürlich totaler Quatsch ist. Und ich habe dann auch im Nachhinein drüber nachgedacht. Ich habe in Fallout 3 zum Beispiel mal stundenlang ein Playthrough gemacht, wo ich einen weiblichen Charakter gespielt habe.
Das kann ja jetzt jeder im Nachhinein sagen.
Ja, natürlich könnte ich. Also ich entschuldige mich dafür. Das war ein Fehler. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Es stimmt nicht. Wir berichtigen das, wenn wir sowas tun.
Genau, wir haben es auf YouTube, hast es auch schon beantwortet, aber wir wollten es auch nochmal hier sagen, weil manche sehen uns ja nicht auf YouTube, sondern hören uns nur. Oder gucken auf heise.de. Der Wackeltisch, ja, der wackelt immer noch. Ich wollte nur die Geschichte dazu erzählen. Das ist eigentlich, darf man eigentlich gar nicht verraten, ne? Aber es ist eine Platte aus dem Baumarkt. Ich hatte die einmal
wie im richtigen Fernsehen
schnell geholt, weil wir irgendwie wollten wir ein bisschen anderen Look, und das ging nicht so schnell, was zu besorgen. Und dann habe ich gedacht, jetzt fahre ich einfach zum Baumarkt, hol was, und bis wir einen richtigen coolen Tisch haben. Und irgendwie haben wir die immer noch. Also
ja,
ich glaub,
wir hatten ja am Anfang einen von diesen weißen Bürotischen. Wer will, kann die ersten, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Folgen mal gucken. Der
blendete dann immer
und
so
das
hoch.
Das sah ganz fürchterlich aus. Ja.
Also wir müssen uns wieder nochmal einen neuen Tisch
besorgen. Der wackelt jetzt ja neu, weil da war nämlich die ganze Zeit, dann lag die Tischplatte auf zwei Regalen. Und
stimmt.
Mal, wenn ich nochmal auf die Kamera umschalte und ihr mal die Notebooks aus dem Bild nehmt. Da hinten sieht man nämlich die Regale, und ich brauchte diese Regale ganz dringend, um wieder Stauraum zu haben. Und deswegen habe ich die Regale darunter weggenommen.
Deswegen hast du deinen Tisch sortiert.
Deswegen habe ich die Tischplatte endlich mal auf Tischbeine eines großen skandinavischen Möbelhauses gestellt. Und man sieht das Ergebnis recht deutlich. Ja.
Gut, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Danke für die Kommentare. Wir nehmen uns das immer sehr zu Herzen, versuchen es auch immer zu beantworten. Es gab auch noch ein paar mehr, die haben wir dann zum Teil per E-Mail direkt beantwortet und alles. Also schreibt uns ruhig, wir versuchen es auch immer zu berücksichtigen. Wir haben auch diesmal unsere Handys aus. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ja, wir haben unsere Handys heute alle ausgeschaltet, weil die wohl auch ein bisschen gestört haben in der Sendung. Wir arbeiten daran. Und jetzt arbeiten wir wieder an den Artikeln. Ich muss nämlich noch den Artikel zum Surface Pro und zum iPad Pro ganz dringend fertig machen.
Ich habe auch mit dem Surface Pro noch ein bisschen was zu tun.
Okay, dann würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche. Dann gibt es wieder eine neue CT, und bleibt uns bis dahin treu und lest schön CT. Tschüss, ciao.
CT Uplink.